Ash. Der Muttersturm tobte über Onyxias Türmen und Ash konnte es kaum erwarten, dass er noch schlimmer wurde. Die Wehen hatten bereits eingesetzt und bald würde sich der Himmel von den Erstschlagblitzen purpurrot färben. Und genau aus diesem Grund thronte er auf den gefährlichen, regennassen Dächern. Für die Frommen war dies ein feierlicher Anlass. Überall auf den 100 pechschwarzen Inseln der Stadt dienten die Klageweiber der Schwesternschaft des Kummers als Hebammen und sangen von den Türmen ihrer Abteien hohe Lieder, um den Muttersturm während der Geburt zu besänftigen. Für die Blitzjäger bedeutete diese Nacht hingegen die Gelegenheit, ein Vermögen zu verdienen. Ash hatte seiner Crew versprochen, dass sie einige der Erstschlagblitze einfangen würden. Wie bei Fischern war auch ihr Handwerk unberechenbar. Die Gilde fing gerade genug Blitze ein, um Onyxias Gießereien zu versorgen, ihre unzähligen kalten, dunklen Paläste zu heizen und zu erhellen, doch niemals genug, damit Ashs kleine Crew ihre Schulden zu tilgen vermochte. Nach 3 Monaten schlechter Beute konnten sie sich kaum noch Brot oder die feuchte Dachkammer leisten, die sie sich alle teilten. Schlimmer noch, sie standen kurz davor, ihre Gildenzulassung zu verlieren und damit Ashs Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt frei von der Knechtschaft durch den Adel der Träumer, die Oneirokraten, zu bestreiten. Sich in einer solchen Nacht auf die Dächer zu wagen, war schlichtweg leichtsinnig. Dennoch war Ash bereit, einen verheerenden Sturz oder einen Blitzschlag zu riskieren. Alles war besser, als das Joch der Oneirokraten zu ertragen. Ein Erstschlagblitz wäre jedoch der seltenste aller Fänge. Seine ungezügelte Wut konnte die größten Belagerungsdonnerkanonen antreiben oder die heiligen Abteien während des Aufstiegsfests erhellen. Er würde ihnen mehr als nur das bloße Überleben sichern, solange sie nicht bei der Jagd ums Leben kamen.
Gale. Als Gales Schiff in den Hafen einlief, fragte sie sich, ob dieser Ort hoch im Norden, am Eingang zu den Hochlanden, endlich der Ort sein würde, der es ihr erlaubte, sich selbst zu entkommen. Zumindest wäre sie die neugierigen Blicke und scharfen Zungen am erstickenden Hof der Marquise los. Als sie vor 1 Jahr im Norden angekommen war, hatte sie dort so etwas wie Trost gefunden, bis das unvermeidliche Getuschel einsetzte. Was tat sie so fern ihrer Familie und ihrem Zuhause in der pechschwarzen Stadt? Hatte sie sich derart mächtige Feinde gemacht, dass sie sich in die nördlichen Grenzgebiete verbannen musste? Mit der Zeit hatte sich Gale dort genauso eingeengt gefühlt wie in Onyxia, und als ein kleiner Auftrag in einer ruhigen Stadt eintraf, schien dies die perfekte Ablenkung zu sein. Iron war nicht das beschauliche Fischerdorf, das sie sich vorgestellt hatte. Stattdessen gelangte sie in einen geschäftigen Hafen, der dazu diente, die unersättlichen Provinzen des onyxianischen Herrschaftsgebiets zu versorgen. 2 massive steinerne Molen streckten sich wie offene Arme aus, um die Erhabenheit zu empfangen, und selbst zu dieser späten Stunde waren die Anlegestellen voller Schaluppen, Karacken und gewaltiger von Seedrachen gezogener Galeeren. Unter der Wasseroberfläche war der smaragdgrüne Schimmer ihrer schlangenartigen Leiber kaum zu erkennen, doch ihre purpurnen Augen leuchteten hell. Die Luft roch nach Salz und dem fauligen Gestank weggeworfener Krabbenpanzer aus den unterseeischen Drachenstellen. 1 Dutzend verschiedener Hafenarbeitertrupps mühte sich ab, um die Laderäume mit Eisen, Wolle und Hafer zu füllen. Jeder schrie, um sich Gehör zu verschaffen, wodurch eine Kakophonie entstand, die nur vom Kreischen der über ihnen kreisenden Möwen und dem Zischen der Seedrachen unter ihnen übertroffen wurde. Die Frommen hätten es beunruhigend gefunden, dass sich am Himmel kein göttlicher Sturm abzeichnete. Gale empfand es als befreiend. Außerhalb des ewigen Blicks des Muttersturms wusste niemand von ihrem Verlust oder ihrer Schuld.
Derna. Das Kummerlied der göttlichen Geleistra sprach davon, das Leid anzunehmen, um es zu bewahren. Doch viele ihrer Mitschwestern verstanden dies so, als müssten Nöte wie kostbare Juwelen gesammelt werden. Bei den Klageweibern mochte es zwar durchaus zutreffen, dass ein trauerndes Herz eher imstande war, den geheiligten Muttersturm zu erreichen, doch Derna hatte die Vorstellung, man müsse das Schicksal einfach passiv ertragen, stets abgelehnt. Sie hob das Kinn und versperrte dem Sergeant den Weg. »Er ist Mitglied einer der Gilden der Stadt und kein Kind. Ihr habt kein Recht, über ihn zu bestimmen.« Es war nicht nur ihre rechtschaffene Entschlossenheit, die sie standhaft bleiben ließ. Einst hatte Derna an der Universität von Avira studiert, bevor sie ihr Leben als Spross einer Kaufmannsfamilie aufgab. Dort waren nicht nur Klassiker, Mathematik und Rhetorik behandelt worden, sondern auch die Grundlagen der Rechtskunde. Jedenfalls genug, um zu wissen, dass es Ausnahmen vom Konskriptionsrecht der Akademie gab. Und dies war eine davon. Der Mann schnaubte humorlos.
Gildenmitglied hin oder her. Wenn er ein ungeschulter Träumer ist, habe ich jedes Recht dazu, entgegnete er.
Sie stellte die Füße weiter auseinander. Ihr nehmt ihn nicht mit, bevor wir die Blitzjägergilde gerufen und die Sache geklärt haben. Er nahm eine schwere Eisenkeule vom Gürtel und wog sie beinahe zärtlich in den Armen.
Zwing mich nicht dazu, Schwester. Bessere Männer als ihr haben schon versucht, uns aufzuhalten, und es ist ihnen kein einziges Mal gelungen. Die Akademie holt sich stets, was ihr zusteht. Ihr könnt jetzt zur Seite treten, oder ich zwinge euch dazu.
Sie hörten Dream of the Jet Black City von Pablo Valcarcel Castro. Aus dem Englischen von Kerstin Fricke. Gelesen von Julian Tenstedt, Corinna Dorenkamp und Pia Rona Sachse. Ein Hörbuch des Argon Verlags.